dass mir Jesus ähnlicher dürfen werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Irgendwie ist dann doch da die Frage immer wieder da, wie soll das passieren? Wie kann ich Jesus ähnlicher werden? Mich hat das Thema ziemlich beschäftigt im letzten halben Jahr. Wir sind ja noch ein halbes Jahr unterwegs gewesen, wie die meisten von euch wissen. Und habe ganz viele Leute treffen. Ganz viele Leute auch, die mir sehr nahe gestanden sind, gerade in Panama, wo ich aufgewachsen bin. Freunde aus meiner Jugend, die jetzt langsam auch schon älter sind, die einen schon Kinder haben. Und mich hat es beschäftigt, dass ganz viele Christen, anstatt in diesem Veränderungsprozess zu leben, sehr damit beschäftigt sind, einen guten Eindruck zu erwecken. Dass sie sehr damit beschäftigt sind, dass sie nach außen alles ausgeht, als würde alles stimmen. So quasi, ich bin ein guter Christ, aber in ihrem Inneren Gott ganz wenig wirklich hat dürfen schaffen. Ich war zum Teil verschrocken, zu sehen, wie Menschen, die Gott grundsätzlich lieb haben, nach 15, 20 Jahren, wo sie Gott schon kennen, wie wenig Veränderung Gott bei ihnen hat dürfen machen. Es wird ganz häufig verwechselt, eine gute Fassade, gut gemeinte Fassadenarbeit mit einer richtigen Renovation, die Gott an uns machen will. Gott will nicht meine Fassade anpassen, sondern mein Innere verändern. Wir werden heute anschauen, warum das ein riesiges Geschenk ist. Ich möchte zum Anfang, um das ein bisschen verdeutlichen, eine Geschichte erzählen. Sie ist nicht wahr, aber könnte durchaus wahr sein. Es ist Anna. Die Anna hat vor vielen Jahren Jesus kennengelernt. Sie war damals in einem christlichen Anlass und dort hat der Prediger am Schluss aufgerufen und gesagt, dass alle, die Gott kennenlernen wollen, alle, die mal in den Himmel sterben wollen, sollen nach vorne kommen und ihr Leben Gott übergeben. Die Anna hat das dort gemacht. Sie ist mit Freude dafür gekommen, doch, ich wollte ja auch mal im Himmel sein. Ich wollte auch bei Gott sein. Und sie hat auch gesehen, was Jesus für sie da hat und gesagt, doch, ich will mein Leben Gott übergeben. Die Anna ist Christ geworden. Und Anna hat sehr bald gelernt, dass man als Christ gewisse Benimmregeln einhalten muss. Dass man gewisses Verhalten muss lernen. Zum einen hat er bald mal gesagt, du Anna, das Röckli von dir ist ein bisschen zu kurz. Mach es ein bisschen länger, ein bisschen mehr Stoff kaufen oder so. Dann irgendwann hat es geheißen, ja, der Ausschnitt ist ein bisschen zu tief, der muss ein bisschen rauf. Und so weiter und so fort. Anna hat auch gelernt, dass man am Sonntag in die Kirche gehen soll, dass man als guter Christ auch seine stille Zeit macht. Anna hat gelernt, sich anzupassen. Und irgendwie ist Anna aber nicht vorwärts so in ihrem Glauben. Sie hat gekämpft, sie hat wollen Jesus nachfolgen. Aber irgendwie ist es einfach nicht für sie gegangen. Sie hat dann probiert, noch mehr sich an gewisse Sachen zu halten gefunden, vielleicht muss ich noch ein bisschen besser oder braver sein, vielleicht muss ich noch mehr alles besuchen, was mich motiviert, vielleicht muss ich das oder jenes tun, damit ich Gott mehr erlebe. Aber es ist nicht so passiert und irgendwie war Anna müde gewesen, immer den Eindruck müssen zu geben von der freundlichen, gut gelaunten Christin, wo es immer gut geht. Anna war frustriert und hat sich allein gefühlt, weil wenn sie am Sonntag in die Kirche gegangen ist, hat sie den Eindruck gehabt, ich bin da umgeben von allen so super Christen. Es geht denen allen immer so gut. Ich habe selten gehört, wenn man da Zeugnis gibt, es wird immer erzählt, wie Gott geholfen hat. Und wo sind die Leute, die auch am Kämpfen sind? Wo dran sind? Bin ich die Einzige? Schlimm war, dass, obwohl Anna ganz viel probiert hat, äußerlich ja, ein guter Christ zu sein, dass ganz viel in ihrem Inneren unverändert geblieben ist. Ganz viel von dem, was Gott in ihrem Leben eigentlich hätte wollen ändern, ist einfach wie immer. Viele Leute haben sich daran gedacht, in der Gemeinde, die wollen gar nicht wissen, wie es bei mir daheim läuft. Das ist ein riesen Chaos. Und man würde sich wundern, dass Jesus da sein könnte. Anna war einfach frustriert. Und ich frage mich, ist das die Freiheit gewesen, die Jesus der Anna hat wollen geben? Ist das das Leben in Fülle, wo Jesus gesagt hat, das bin ich gekommen, um euch das zu geben, für das bin ich gestorben. Was ist mit der Anna los gewesen? Ich glaube, sie war gefangen gewesen. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass Anna nicht verstanden hat, dass Jesus sie liebt und eigentlich alles für sie da hat, wo sie eigentlich nichts kann leisten, dass sie gerettet ist, weil Jesus für sie gestorben ist. Aber trotzdem war in der Praxis ihres Christseins, ich muss ein Set von Regeln befolgen, damit ich ein guter Christ bin. Die Anna hat sich dazu verleiten lassen, an ihrem Äußeren zu polieren, an ihrer Fassade zu arbeiten und hat durch das verpasst, dass Gott nicht an ihrem Schein interessiert ist, an ihrem Äußeren, sondern an ihrem Sein. Dass Gott sie von innen nach außen verändern will. Die Anna ist durch das Ganze irgendwie in eine leere Religiosität hineingekommen. Sie hat nicht das gelebt, das Leben in der Freiheit, wo Gott ihr hat wollen schenken. Und genau von dem redet auch heute der Predigtext, von dem, was Gott uns schenken will. Und das hat mich so bewegt, ich werde heute und auch nächsten Sonntag über das reden. Und man könnte noch ganz viel mehr über das reden. Aber ich finde es gewaltig, was Gott uns geschenkt hat. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder uns auch vor Augen malen und begreifen, was ist das, was Gott mir als sein Kind, was ist das, was Gott uns als Menschen will schenken. Der heutige Predigtext ist im 2. Petrus, Kapitel 1, ab Vers 1. Wir werden heute uns nächstes Mal bis zum Vers 11 kommen. Heute werden wir 1 bis 5 anschauen. Ich wollte euch den Text vorlesen. Da schreibt der Petrus: Simon Petrus, Diener und Apostel Jesu Christi, an alle, die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben wie wir. Einem Glauben, der uns aufgrund der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus geschenkt ist. Ich wünsche euch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt und dadurch in immer größerem Maße Gnade und Frieden erfahrt. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben, ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. In seiner Güte hat er auch uns die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist, und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Darum setzt alles daran, zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis. Wenn man da weiterlesen würdet, würde man sehen, dass der Petrus da eine riesige Liste bringt von Sachen, die wir unserem Glauben hinzufügen sollen. Glaube ist Basis, ist ganz klar. Aber nachher sagt Petrus, wir werden das nächstes Mal kurz anschauen, wir sollen dem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommen lassen. Nach dem geistlichen Erkenntnis, Selbstbeherrschung, Standhaftigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Liebe zu den Glaubensgeschwistern und Liebe zu allen Menschen. Eine riesige Liste, wo man schon wieder plötzlich die Eindrücke bekommt, boah, da haben wir es doch wieder. Ein riesiges Set an Regeln, die ich befolgen muss. Eine riesige Sache, die ich machen muss. Und schon setzen wir es wieder unter Druck. Wenn man das so anschaut, tut man ganz leicht übersehen. Und darum ist das auch heute das Thema, was Gott uns alles schenken will. Und dass es als Nachfolger von Jesus nicht darum geht, was ich alles muss tun oder machen, sondern zu erster Stelle, was Gott alles gemacht hat an uns. Und das ist das, was man nicht aus den Augen verlieren darf, auch wenn man so etwas sehen. Und das ist das, was auch zentral in dem Text ist, wo der Petrus da seine Leser schreibt. Wir sind beschenkt. Und so schreibt der Petrus im Vers 1: An alle, die den gleichen Glauben, den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben wie wir, einen Glauben, der uns aufgrund der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus geschenkt hat. Der Peter schreibt da, sei nicht an alle Frommen oder alle Christen, alle Fischli oder so, sondern er schreibt an alle, die den kostbaren Glauben von Gott geschenkt bekommen haben. Der Petrus richtet sich da an Menschen, wo er als wichtige Eigenschaft sieht, dass sie einen Glauben geschenkt bekommen haben. Der Glaube ist absolut zentral, das wissen wir. Es steht in der Bibel, dass wir sogar ohne Glauben, es ist unmöglich, dass wir Gott gefallen können. Wir können ohne Glauben nicht zu Jesus kommen. Der Glaube ist so kostbar, dass nicht einmal der von uns selber kann erzeugt werden. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Gott hat gesagt, ich habe meinen Sohn sterben lassen für euch. Und das Einzige, was ihr machen müsst, um frei zu werden, ist an ihn zu glauben. Alles andere habe ich gemacht. Aber es ist jetzt nicht nur das Geschenk, sondern sogar der Glaube, den wir brauchen, um das Geschenk in Empfang zu nehmen. Sagt der Petrus da, ist uns geschenkt. Der Glaube, den wir brauchen, um Gott nachzufolgen, nicht einmal den müssen wir selber anbringen. Der ist uns geschenkt. Wir sind auch zum Glauben berufen, wie der Petrus, wenn er im Vers 3 schaut, hat er geschrieben, er ist derjenige, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. Gott ist der, der uns ruft. Gott ist der, der uns den Glauben schenkt. Gott ist der, der uns alles gibt, was wir brauchen, um ihm nachzufolgen. Gott ist so grosszügig, dass er aber nicht dort aufhört, indem er uns den Glauben schenkt. Und nicht nur irgendeinen Glauben, sondern einen kostbaren Glauben. Es geht noch weiter. Der Petrus schreibt da im Vers 3, in seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Also als erstes haben wir jetzt gesehen, uns ist der Glaube geschenkt worden. Und jetzt schreibt der Petrus, es ist uns alles geschenkt worden, was zu einem Leben in der Ehrfurcht von Gott nötig ist. Um ein Leben zu führen, wo ich Gott gefallen kann. Um ein Leben zu führen, wo Gott sagt, das gefällt mir, das Leben. Um das zu erreichen, sagt Gott, auch das ist geschenkt. Um so zu leben, wie Gott will, was durchaus nicht einfach ist immer, aber um das zu erreichen, sagt der Petrus, es ist uns alles geschenkt worden. Und da finde ich, müssen wir noch ein kleines Detail beachten. Wenn wir an Gott glauben, geht es nicht nur darum, es ist auch ein schöner Teil davon, dass wir irgendwann mal bei Gott im Himmel sind. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir Christus zu fest auf das fixieren und so ein bisschen denken, Hauptsache, der glaubt mal an Jesus, dass er dann mal in den Himmel geht. Es geht um viel mehr, es geht um unser Leben hier auf der Erde. Und darum schenkt uns Gott alles, was wir brauchen, um da und auch jetzt so zu leben, dass Gott Freude an uns hat. Und wenn jetzt da steht alles, dann ist wirklich alles gemeint. Wir haben alles, was wir brauchen, um Gott gefallen. Sag das, wenn du in der Schule bist oder am Lernen bist. Gott will auch da, dass du ihn ehrst. Was du brauchst, um das zu erreichen, hat er dir geschenkt. Wenn du zur Arbeit gehst und am Bickeln bist, als erstes Gott will da mit dir mitkommen. Es geht ums Leben, wenn wir ihm nachfolgen. Aber auch da, was du brauchst, um ihm zu gefallen, auch das hat Gott dir gegeben. Wenn du unterwegs bist, vielleicht im Zug, nach dem Arbeiten, müde, kaputt. Vielleicht irgendwo im Stau und nervt dich ab all den anderen Dublen, die auch noch auf der Straße sein müssen. Wenn du unterwegs bist, auch da hat Gott dir alles gegeben, was du brauchst, um ein Leben zu führen, das ihm Freude macht. Uns ist alles gegeben worden. Wenn wir frei haben, Zeit haben, um ein Hobby zu ausleben, irgendetwas zu geniessen, wo wir keinen Druck haben von irgendetwas, auch da hat Gott alle Voraussetzungen geschafft, damit du ein Leben kannst leben, das ihm gefällt. Aber auch dann, wenn du es schwer hast, sei es wegen schwierigen Menschen oder sonst einfach schwierigen Umständen, auch da hat Gott alles gegeben, damit du ein Leben kannst führen, das ihm gefällt. Und er ist bei dir, hat er uns alles gegeben. Da können wir sagen, gut, das klingt eigentlich noch recht schön, aber wie komme ich zu dem? Wie komme ich Zugriff auf das Geschenk? Und ich behaupte, es ist grösser als das, was wir hier sehen. Wie komme ich Zugriff auf das Geschenk? Und da schreibt der Petrus im zweiten Teil vom Vers 3, wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. Wir haben alles bekommen, indem wir ihn kennengelernt haben. Indem wir Jesus kennengelernt haben, haben wir da alles das überkommen. Wie kommt das? Ich glaube, dass wir, indem wir Jesus kennengelernt haben, wie gesagt, Zugriff auf das alles überkommen. Aber indem wir ihn besser noch kennenlernen, indem wir ihn lernen, wie Gott ist, werden uns die Augen geöffnet und wir sehen, was Gott eigentlich da alles für uns parat hat. Und da ist die Frage an uns, wie gut kennst du Gott? Wie gut kennst du Jesus? Sind mir die Augen schon geöffnet worden für all das, was Gott mir geben will? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist für mich der Grund, dass ich sage, ich will regelmäßig in der Bibel lesen. Dass ich auch sage, ich will noch mehr Zeit im Gebet verbringen. Ich habe manchmal wirklich den Eindruck, dass es häufig so ist, dass man so als guter Christ seine stille Zeit machen sollte. Aber wenn es nur um das geht, dass ich das machen muss, weil ich ein Christ bin, geht das völlig ins Leere. Aber ich möchte Gott kennenlernen. Ich möchte Gott mehr sehen, wie er denkt. Und darum wollte ich auch sein Wort lesen, um dort mehr zu entdecken, wie Gott ist. Für was? Dass mir die Augen geöffnet werden für all das, was Gott mir schenkt und mir zur Verfügung stellt, damit ich nicht in die Falle tappe, dass ich selber probiere zu machen. Obwohl Gott das, was ich jetzt gerade selber probiere, mir schon gegeben hat. Wie gut kennst du Gott schon? Sodass dir die Augen geöffnet worden sind für das, was Gott dir schenken will. Das ist die Ausgangslage, dass Gott uns ganz reich beschenken will. Er ist ein Gott, der das Beste für uns will. Es ist ein Gott, weil er uns liebt, zu dieser Bestimmung führen will, wofür Gott uns geschaffen hat ursprünglich. Indem wir ihn kennengelernt haben, haben wir Zugriff auf das ganze Geschenk bekommen. Aber manchmal sind uns, glaube ich, die Augen immer noch verbunden und wir brauchen Gott noch mehr zu kennenzulernen. Manchmal sehen wir nur so einen Teil und haben den Eindruck, das ist ja nur eine Wand. Aber indem wir Gott kennenlernen, wird uns der Blick geöffnet für das riesige Geschenk, das er uns geben will. Für das riesige Geschenk, das er uns zur Verfügung stellt. Petrus schreibt auch im Vers 2 dort: Ich wünsche, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt und dadurch, dass ihr in immer größerem Maß Gnade und Frieden erfahrt. Der Petrus schreibt am Anfang, nachdem er sie begrüßt hat: Ich wünsche euch, dass ihr Jesus immer besser kennenlernt und durch das in größerem Maß Gnade und Frieden erfahrt. Wer von uns will das schon nicht? Gnade und Frieden erfahren. Und das kommt dadurch, dass wir Gott und Jesus immer besser kennenlernen. Und das wünsche ich jedem von uns, dass wir die Gnade und den Frieden dürfen erfahren. Was ich aber genial finde, da können wir sagen, gut, das ist jetzt schon viel. Gott hat uns den Glauben geschenkt. Er hat uns alles geschenkt, was wir brauchen, um ihm nachzufolgen. Aber der Petrus macht weiter. Und er schreibt im Vers 4, in seiner kostbaren Güte hat uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist, und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Es ist nicht nur so, dass Gott uns den Glauben geschenkt hat. Es ist nicht nur so, dass Gott uns so viel gegeben hat. Er hat uns sogar ganz viel Zusagen gegeben. Ganz viel versprochen, wo er sagt, an dem könnt ihr euch festhalten. Ich habe jemand nachgelesen, dass es über 3.500 Zusagen sind, Verheißungen sind, wo Gott uns zuspricht. Das fängt damit an, dass Gott gesagt hat, dass wir den Heiligen Geist überkommen, wenn wir ihm unser Leben übergeben. Jesus hat gesagt, er wird uns nie allein lassen. Jesus hat gesagt, wenn wir um Vergebung bitten, dann werden wir reingewaschen. Jesus hat gesagt, dass er unsere Gebete hört. Wenn wir um Weisheit mangeln, dann gibt es die Weisheit und. Eine riesige Liste an Zusagen, die Gott uns gegeben hat. Glauben wir das? Sind wir parat, durch den Glauben das riesige Geschenk in Anspruch zu nehmen? Der Glaube ist so zentral und darum auch die Grundlage unserer Beziehung zu Gott, dass wir den brauchen, um auf das zuzugreifen, was Gott uns geben will. Wenn wir Gott nicht glauben, nützen uns alle Zusagen nichts, weil wir sie nicht in Anspruch nehmen. Ich möchte jetzt ganz kurz einen Werbeblock machen. Nein, ich zeige euch ein Video oder eine Werbung, die mich sehr berührt hat, obwohl ich nicht darauf eingegangen bin und das gekauft habe, was dort steht. Wo für mich das sehr Ausdruck zum einen ist, das Misstrauen vor Gott, aber auch das, dass Gott sagt, ich habe es dir versprochen. Du hast mein Wort. Ton bitte.
Unlimitiert.
Wirklich?
Ja.
Könnt ihr mir das versprechen?
Und wie?
Mit Natel Infinity in der Schweiz unlimitiert.
Der Ton wäre eigentlich noch nicht zum Abstellen gewesen, aber genau. Okay. Das ist übrigens ein Swisscom-Stand, wenn ihr das Handy kaufen wollt, könnt ihr nachher ein Abo auslösen. Nein. Ich finde es viel zu teuer. Und ich würde nie so ein Abo abschließen im Moment. Aber die Aussage finde ich ganz stark von dieser Werbung. Zum einen der Name Infinity ist Unendlichkeit. Unendlich. Das ist das, was Gott uns zur Verfügung stellt. Nicht ein Nattel-Abo, sondern unendlich viel Verheißungen. Er hat uns den Glauben geschenkt. Und wir fragen vielleicht wirklich, stimmt das? Und manchmal misstrauen wir Gott. Aber Gott, und das sind Verheißungen von Gott. Mit den Verheißungen von Gott hat er sich als Garant angestellt und hat gesagt, ich versprich dir, dass das, was ich da schreibe, wirklich auch wird erfüllen. Und das ist ein riesiges Geschenk, wenn wir es da mal begreifen. Und Gott macht es vielleicht nicht auf die Art, dass er da noch eine Musikband oder was auch immer gibt und das so unterstreicht. Aber Gott hat gesagt, ich habe dir meine Verheißungen gegeben und zu dem stehe ich. Was für ein riesiges Geschenk. Und dass wir an dieser Verheißung uns festheben, ist extrem wichtig. Und dann müssen wir mal lesen, was der zweite Teil von Vers 4 steht. Es steht da, gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist, und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Indem wir auf die Zusage zugreifen, können wir als erstes den Begierden von dieser Welt entfliehen. Meine Lieben, wir sind nicht ausgeliefert. Wir müssen nicht einmal gegen den Teufel kämpfen. Wir müssen uns an Gottes Zusage festheben. Und da sagt Petrus, wenn ihr euch an diesen festhebt, an diesen Zusagen, die Gott dir gibt, bist du nicht ausgeliefert wie der Rest. Du kannst diesen Begierden entfliehen, die in dir drin sind. Aber nicht nur das, und das finde ich noch viel schöner. Wir haben Anteil an seiner göttlichen Natur. Gott will uns Anteil geben an seiner göttlichen Natur. Er will uns zurückführen zu dieser Bestimmung, wie ich es schon mal gesagt habe, die er uns mal gemacht hat. Im 1. Mose steht, dass Gott uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Er hat Jesus geschickt, jetzt, weil er das Sünde kaputt gemacht hat, damit er es frei machen kann und uns zurück zu dem führen kann, dass wir Anteil bekommen an der göttlichen Natur von Gott. Das ist das riesige Geschenk, das ich auch erblicke, wenn ich an Jesus denke, wenn ich an das sehe, was Gott gemacht hat. Er will nicht nur, dass ich mal mit ihm im Himmel sein werde, und das wird tatsächlich toll sein, und da freue ich mich schon drauf. Aber er will schon, dass ich heute in meinem Leben auf der Erde kann ein Leben haben, wo er mich verändert, damit ich Anteil kann haben an seiner göttlichen Natur. Das ist ein riesiges Geheimnis, was das genau heisst. Wie das auch aussieht, ganz praktisch in unserem Leben. Auch Gott will uns zurück zu ihm führen. Er will uns verändern, damit wir Anteil bekommen an seiner göttlichen Natur. Und in dem Sinn, und erst aus dem heraus, schreibt der Petrus dann im Vers 5. Geht da der Klicker nicht mehr? Jetzt geht er, danke. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und. Aus dem heraus, dass Gott uns einen kostbaren Glauben geschenkt hat, dass es alles gegeben hat, was wir brauchen, um Gott zu gefallen, aber dass Gott uns eine riesige Menge an Zusagen gegeben hat und gesagt hat, ich verspreche es, dass ich zu meinem Wort stehe, zu den Sachen, die ich versprochen habe, zu all den über 3000 Verheißungen, die ich dir gegeben habe. Aus dem Blick heraus, dass Gott uns Zusagen gegeben hat, weil uns will teilhaben lassen an der göttlichen Natur. Aus dem heraus sagt der Petrus, drum setzt alles dran. Drum, euch fleissig dafür einsetzen, steht eine andere Übersetzung. Oder drum sollen wir uns voll dafür einsetzen, dass Gott uns verändern kann. Dass wir Veränderung leben können. Es geht nicht darum, dass ich, weil ich jetzt ein Christ bin, ein gute Dings muss haben, dass ich mich so und so muss benennen. Nein. Weil Gott uns so viel schenken will, weil er uns teilhaben will an seiner göttlichen Natur. Darum sollen wir alles daran setzen, dass er uns verändern kann. Ich habe mir letztens überlegt, was wäre es, wenn jetzt sie da von dieser Garage da raus, wo da die riesen Kerre haben, mir einfach einer von diesen Ferraris würde schenken, findet ihr, der arme Jugendpastor kommt immer mit dem Velo dorthin und das Auto, das er hat, ist auch kein Rechts. Wir schenken dem jetzt einen Ferrari. Und dann würde ich sagen, nehmt dich den Schlüssel mit heim, würde in einer speziellen Stelle im Wohnzimmer aufhängen und meiner Frau sagen, Andrea, hey, wir haben einen Ferrari. Und ich würde mich das ganze Leben lang freuen, dass ich jetzt einen tollen Schlüssel habe. Aber das Auto steht die ganze Zeit dorthin und wartet und rostet vor sich ein. Ich weiß nicht, ob die italienischen Autos auch rosten, aber egal. Und so sind wir ganz häufig als Christen, dass wir von Gott so viel bekommen haben, dass wir Freude haben, dass wir den Schlüssel für den Himmel haben, sage ich jetzt mal, und wir hängen da irgendwo an und leben gleich weiter, als hätte man das nicht. Wenn Gott, was Gott uns gegeben hat, ist, dass wir in das hineinsitzen und das voll ausleben, in dem Sinn, dass er uns verändern kann, und wir das voll ausleben, was er will, ist, dass wir seiner göttlichen Natur teilhaben können. Dass wir ihn im Mittelpunkt unseres Lebens haben können und immer bessere Arbeiter von ihm werden. Es geht letztlich nicht um uns. Es gibt aber auch die Option, dass ich sage, gut, der Ferrari ist toll, aber wisst ihr was? Lehnt die Luft aus dem Pneu, Benzin brauche ich auch nicht, ich kann es selber. Und dann stoße ich den Ferrari heim. Das ist der Christ, der den Eindruck hat, wow, Gott hat mir ein super Auto gegeben, aber ich probiere es doch lieber selber. Und stoßen durchs Leben und denken, leck du mir, Christ ist einfach mühsam, ich bin müde. Wo ist Gott? Ups. Und das ist es nicht. Gott will, dass wir das, was er uns gegeben hat, voll in Besitz nehmen, uns reinsetzen und das voll auskosten. Ich persönlich würde es auskosten, indem ich den Ferrari verkaufe und etwas Gescheites kaufe. Aber das ist eine andere Sache. Gott will, dass wir das, was er uns gibt, voll in Anspruch nehmen. Er will nicht, dass wir da bewundernd rausstehen. Er will nicht, dass wir einen Schlüssel irgendwo anhängen, sondern er will, dass wir drin sitzen und Freude haben an dem Leben im Überfluss. Im Auto wäre es jetzt ein rassiges Auto, wo man ein bisschen Gas geben kann. Auf deutschen Autobahnen. Gott will, dass wir das, was er uns gibt, wir das voll können auskosten können. Nicht wegen mir, sondern wegen ihm. Aber auch, weil er weiß, was für mich das Beste ist, weil er mich gemacht hat. Es gibt nichts Besseres, als dieser göttlichen Bestimmung näher zu kommen. Und doch kommt da die Frage, Potz Tausig, jetzt steht da, warum setzt alles daran? Einerseits behaupte ich jetzt, das ist alles geschenkt, aber wir sollen alles daran setzen, um Veränderung zu leben. Bleiben wir beim Autobeispiel. Gott sagt, ich habe dir den Ferrari geschenkt. Hey, setz alles daran, dass du den Karo brauchst. Es geht nicht darum, dass ich muss leisten, dass ich muss machen primär, sondern dass ich alles daran setzen soll, um das, was Gott mir geben will, auszukosten. Und da ist ein ganz wichtiges, kleines Detail, ist, dass Gott uns, auch nachdem wir ihn kennengelernt haben, nachdem wir seine Kinder sind, uns Freiheit lässt. Gott ist ein Gott, der gesagt hat, ich will, dass der Mensch selber entscheidet, dass der Mensch frei ist. Das fängt dort an, dass wir uns dafür entscheiden können, ob ich das Leben mit Gott will oder das Leben ohne Gott. Und nachdem ich Gott kenne, ist es nicht so, dass er heißt, so, Daniel, jetzt bist du mein Kind und du bist jetzt mein Sklave. Gott will, dass wir ihm als seine Sklave oder Diener zur Verfügung stellen. Aber er zwingt uns nicht dazu. Gott will, dass wir unseren Teil gerne sagen, Gott, ich stelle mich dir zur Verfügung. Gott lässt uns unsere Freiheit, auch nachdem wir ihn kennengelernt haben. Und er will, dass wir persönlich sagen, Gott, ich habe verstanden, was du alles an mir ändern willst. Weil das Beste ist, weil du mich teilhaben willst an deiner göttlichen Natur. Und darum will ich mit dir gehen. Ganz freiwillig. Und doch kommt irgendwie das auf, ist das nicht irgendwie streng? Ist das nicht irgendwie ein bisschen mühsam? Das Kompromisslose. Da wollte ich etwas sagen. Die Bibel sagt ganz klar, wer Jesus nachfolgt, man kann nicht zwei Sachen machen. Es ist eine ganz, muss eine kompromisslose Sache sein. Es ist ein alles oder nichts. Aber Jesus hat auch gesagt, dass wir sein Joch auf uns sollen nehmen und von ihm lernen, wo es sanftmütig ist. Und sein Joch ist nicht schwer. Sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Und ich habe mir schon viel überlegt, was heisst das eigentlich? Weil auch für mich ist häufig so die Vorstellung, Gott nachzufolgen, ist eh noch ein Krampf. Aber da sagt Jesus, mein Joch, wenn ihr mir nachfolgt, ist das leicht und sanft. Ich will euch Frieden geben für eure Herzen. Und das ist genau der Punkt, wenn wir begreifen, dass Gott uns alles geschenkt hat. Dass Gott uns alles zur Verfügung braucht, was wir brauchen, um ihm nachzufolgen. Angefangen vom Glauben, auch nicht nur das, dass es noch einen Haufen Verheißungen gegeben hat, wo er sagt, da könnt ihr euch festhalten. Und wenn wir das machen, glaube ich, dass Nachfolger von Jesus wirklich zu dem wird, was die Bibel auch sagt. Es wird ein Leben in Freiheit. Es wird ein Leben in Fülle, wo wir wie ein Fluss sind, wo Jesus durch uns durchströmen darf zu anderen Menschen. Es ist ein Leben im Überfluss, wo nicht ein Krampf ist. Und ich darf sagen, Gott, ich gebe mir dir ganz ein. Ich sage nicht, dass es nicht einen Kampf gibt und auch Sachen gibt, wo wir uns einsetzen und kämpfen. Aber Gott hat grundsätzlich alles uns zur Verfügung gestellt. Und er hilft uns auch dort in den Kämpfen, die wir haben. Weil das Leben nicht immer das Zuckerschlecken ist, das ist ganz klar. Aber die Last, die Jesus uns auferlegen will, ist nicht eine zusätzliche Last. Sondern es ist eine sanfte Last, die er uns helfen will, zu tragen. Nochmal zurück zu dem Beispiel, und damit wären wir schon gleich am Ende, von der Anna. Anna, die Frau, hat, glaube ich, etwas, ein paar Sachen, die sie muss begreifen. Zum einen ist Christ sein, nicht primär einfach ein Billett, um in den Himmel zu kommen. Es geht nicht darum, als Christ einfach ein paar Regeln zu befolgen, sondern es geht darum, dass wir nachfolgen, indem wir Jesus nachfolgen, indem wir mit Gott unterwegs sind, ein Leben führen, wo Gott mich verändern darf. Nicht um einfach einen besseren Schein zu geben, dass die Leute beeindruckt sind, wow, was ist das für ein guter Mensch. Nein, weil Gott uns dieser göttlichen Natur teilhaben lässt. Er will uns zurück zu unserer Bestimmung führen, zu dem, was er schon immer gedacht hat. Der Grund dazu, die Basis, ist, dass wir glauben und Jesus uns frei gemacht hat. Aber auch nachdem brauchen wir noch ganz viel Veränderung, dass Gott uns immer näher das kann bringen, was er für uns vorgesehen hat. Anna muss begreifen, dass es, wenn wir Gott nachfolgen, nicht darum geht, dass wir äußerlich super wirken, sondern dass Gott Schritt für Schritt an uns innerlich darf arbeiten. Die Frage ist, was haben wir im Blick? Was hast du im Blick, wenn du Jesus nachfolgst? Hast du den Eindruck, es geht primär darum, dass du anständig lebst? Oder hast du das im Blick, dass Gott dir so viel geschenkt hat und dich zu deiner göttlichen Bestimmung näher bringen will und du darum motiviert bist, ein Leben von der Veränderung zu führen? Was heisst das konkret für uns? Ich möchte ganz kurz jetzt auch zum Schluss noch an meinem Beispiel bringen, nicht weil ich irgendwie besser bin. Ich habe gerade die Woche, als ich am Vorbereiten war, in unserer Ehe gemerkt, dass ich ganz viele Sachen auch noch habe, die ich noch mir arbeiten muss. Die Art, wie ich mit Andrea manchmal umgegangen bin, ist nicht okay gewesen. Ich bin manchmal lieblos gewesen. Und ich merke auch da, wie Gott an mir arbeiten will. Ich bin weit davon weg, perfekt zu sein. Ich bin weit davon weg, schon irgendwie dort zu sein, wo Gott mich haben will. Aber mein Wunsch ist, dass Gott Schritt für Schritt mich da verändern darf. Für das wollte ich als erstes im Blick haben, was Gott alles für mich gemacht hat. Was er zu mir zur Verfügung gestellt hat. Aber ich wollte nicht nur das haben, ich wollte mich auch dafür hüten. Eben das Bild vermitteln, dass ich der Superchrist bin. Ich glaube, wir sind viel damit beschäftigt, einfach einen guten Eindruck zu vermitteln. Anstatt einfach auch zu sagen, hey, ich bin am Kämpfen. Ich habe wirklich Mühe. Und Christ ist auch nicht immer so super. Und es gibt Sachen, die ich wirklich nicht gut mache im Moment. Ich als Christ muss nicht perfekt sein, sondern das, was ich will, ist, dass ich in diesem Veränderungsprozess leben will. Ich will, dass Gott mich Schritt für Schritt darf verändern. Und da will ich mich einsetzen. Aber das empfinde ich auch als mega befreiend. Ich empfinde das nicht als Druck. Gott will Sachen an mir ändern. Es ist noch Sachen daran, die arbeiten an mir. Aber es ist nicht ein Druck, wo ich denke, wow, jetzt muss ich das machen. Als erstes weiß ich, dass Gott mich durch Jesus als heilig sieht, als frei. Er sieht mich als perfekt an. Auch wenn ich es noch nicht bin. Aber wenn Gott mich so sieht, ich muss ihm nichts beweisen. Und das macht mich völlig frei, zu sagen, Gott, ich will jetzt das Leben von der Veränderung leben, weil ich dich liebe und nicht, weil ich dir etwas muss beweisen. Weil du siehst mich als perfekt an. Ich finde es so krass, dass Gott den Blick hat. Und ich will Gott näher kommen, weil ich seiner Bestimmung näher kommen, die er für mich gemacht hat. Für das hat er Jesus sterben lassen, dass ich an seiner göttlichen Natur teilhaben darf. Und dem will ich Tag für Tag näher kommen. Oder wie es der Paulus an anderer Stelle sagt, dass mir Jesus ähnlicher werden. Wie mache ich das? Ich mache das, indem ich zum einen immer mehr Zeit mit Gott verbringen will. Es ist der Grund, warum ich die stille Zeit mache, in der Bibel lese, Zeit im Gebet verbringen, weil ich will entdecken, wie Gott ist und den Blick überkommen, dass er mich verändern will. Zweitens will ich mit anderen Menschen unterwegs sein, mit euch, mit Menschen in der Gemeinde, darum gehe ich auch in die Kirche, mit Menschen in der Gebetsstunde, mit Menschen in meinem Hauskreis, in den Teams. Es soll auch dazu dienen, dass wir uns gegenseitig anspornen, zu wachsen und in diesem Veränderungsprozess leben. Aber in diesem Veränderungsprozess leben, müssen wir auch mal damit aufhören, behaupte ich mal, dass wir zeigen, wie super wir sind und wie alles super läuft. Wir dürfen auch eine gewisse Zerbrechlichkeit zeigen, dass wir zu kämpfen haben und füreinander beten und füreinander da sein. Was hast du im Blick? Hast du einen Gott, der von dir fordert? Oder hast du einen Gott, der dich beschenkt hat? Der Gott, den ich hier in der Bibel sehe, ist nicht ein Gott, der an erster Stelle fordert von mir. Es ist ein Gott, der mich beschenkt hat und der mich auffordert, alles daran zu setzen, um mich zu verändern. Nicht, weil er sich einfach gehört und ich das muss, sondern weil er weiß, dass es das Beste für mich ist. Aber auch da will er nur, dass ich Zugriff auf das Geschenk bekomme, das er für mich gegeben hat. In dem Sinn wollte ich einfach zum Abschluss noch den Vers lesen, den ich schon beim Unti-Abschluss gelesen habe. In Philippa 3, 13 bis 14 schreibt der Paulus: Geschwister, ich bilde mich nicht ein, oder nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Ich meine jetzt gerade, dass ich da eine andere Version habe als da. Paulus hat doch gesagt, ich lasse das, was hinter mir ist, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Ich möchte euch das mitgeben. Nehmt vielleicht 2 Petrus 1 mit und leset da vielleicht nochmal die Woche, auch der Vers. Was heißt das? Der Paulus sagt fast am Ende von seinem Leben: Ich glaube nicht, dass ich es begriffen habe, aber ich strecke mich ganz nach dem aus. Das wünsche ich jedem von uns, dass wir uns nach dem ausstrecken dürfen.